ARD.
EU überweist 3 Milliarden Euro an die Ukraine.
Putin lobt Trumps Dialogbereitschaft.
Pistorius warnt vor hybriden Angriffen Russlands in der Ostsee.
Polen will internationalen Haftbefehl gegen Netanyahu bei Auschwitz-Gedenkfeier nicht vollstrecken.
Und Israel identifiziert weitere tote Hamas-Geisel. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio ist Astrid Roller aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Die G7-Staaten und Vertreter der Europäischen Union hatten es im vergangenen Sommer beschlossen und im Oktober hatten auch die USA gesagt, ja, der Deal steht. Die Rede ist von weiteren Finanzhilfen für die Ukraine in Milliardenhöhe. Die Gruppe der 7 großen westlichen Industriestaaten gewährt dem kriegsgebeutelten Land einen Kredit in Höhe von insgesamt 50 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 48 Milliarden Euro. Und zahlen soll dafür indirekt Russland. Denn abgesichert wird der Kredit durch Zinserträge aus eingefrorenem russischen Vermögen. Ja, Astrid, und nun wird die erste Tranche an die Ukraine überwiesen.
Ja, richtig. 3 Milliarden Euro überweist die Europäische Union jetzt an die Ukraine. Das Geld stammt eben aus diesem 50-Milliarden-Dollar-Kredit, auf den sich die G7-Staaten geeinigt hatten. Das Geld soll der Ukraine helfen bei ihrer Verteidigung und Widerstandsfähigkeit. Das berichtet unsere Korrespondentin Sabrina Fritz.
Mit dem Geld soll die Ukraine ihre zerstörte Infrastruktur wieder aufbauen. In einer Mitteilung listet die EU-Kommission den dringendsten Bedarf auf. Die Ukraine könne damit Strom, Wasser, Straßen und Brücken wiederherstellen, die durch den Angriff Russlands zerstört wurden. Das Geld kann aber auch für Waffen, Munition oder den Sold für Soldaten ausgegeben werden. Der Kredit soll mit den Zinsen bezahlt werden, die auf das russische Vermögen anfallen, das in Europa angelegt und nicht ausgezahlt wird. Dieses sogenannte eingefrorene Vermögen wird auf 300 Milliarden Dollar geschätzt. Die Zinsen darauf kommen nun der Ukraine zugute. Die Europäische Union und die USA teilen sich den Großteil der Kreditfinanzierung, den Rest übernehmen unter anderem Japan und Kanada. Fast 3 Jahre nach dem Überfall durch Russland könne die Ukraine auf ihre Freunde und Partner zählen, schreibt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Insgesamt habe Europa über 130 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen und es wird noch mehr kommen.
Ja, und während die Ukraine finanziell unterstützt wird, hoffen viele auch auf mögliche Friedensverhandlungen. Und nun mehren sich zumindest die Zeichen dafür, dass der designierte US-Präsident Trump bald mit Russlands Präsidenten Putin sprechen könnte. Gestern hatte Trump ja mitgeteilt, dass Vorbereitungen eines Treffens laufen. Wir sind dabei, das zu organisieren, sagte er wörtlich. Und bei diesem Treffen soll es um ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine gehen. Astrid, gibt es denn schon Reaktionen aus Moskau?
Ja, die gibt es. Putins Sprecher Peskow hat sich heute zu Trumps Worten geäußert und dabei noch einmal unterstrichen, dass auch der russische Präsident wiederum für Gespräche mit Trump offen ist. Das hat Putin in den vergangenen Monaten schon mehrfach betont. Heute hieß es, dass Putin Trumps Bereitschaft, Probleme durch Dialog zu lösen, begrüßt. Peskow sagte auch noch, dass es von russischer Seite keine Vorbedingungen für ein solches Treffen gibt. Einen konkreten Plan allerdings für so ein Gespräch gibt es noch nicht, genauso wenig wie einen Termin. Erst einmal muss Trump ja am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten antreten. Und dann ist natürlich sowieso die Frage, was Trump tatsächlich in Sachen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bewirken könnte. Immerhin, der ukrainische Präsident Zelensky hatte sich vor kurzem zuversichtlich gezeigt, dass Trump etwas bewegen kann.
Es ist zwar kein Vergleich zu den militärischen Angriffen auf die Ukraine, aber auch wir sind offenbar permanenten russischen Attacken ausgesetzt, und zwar sogenannten hybriden Attacken. Es passiert täglich, sagte Bundesverteidigungsminister Pistorius und meint damit hybride russische Angriffe gegen westliche Staaten in der Ostsee. Astrid, wovor genau warnt Pistorius?
Ja, es geht um Sabotage und Zerstörung, zum Beispiel von Infrastruktur und Energieversorgung. Und Pistorius kritisiert, dass einige in Deutschland das immer noch nicht wahrhaben wollen. Deshalb warnt er nochmals davor. Begrüßt hat Pistorius, dass NATO-Generalsekretär Rutte die Präsenz des Bündnisses in der Ostsee weiter verstärken will. Auch Deutschland wird sich mit einem starken Beitrag beteiligen, sagt der Verteidigungsminister. Verteidigungsminister. Und zurzeit werden nach seinen Worten die Details dafür mit der NATO abgestimmt. Insgesamt soll der Ostseeraum stärker abgesichert werden. Pistorius hat in diesem Zusammenhang nochmal darauf hingewiesen, dass die deutsche Marine bei der NATO-Präsenz in der Ostsee im Rahmen der Operation Baltic Guard in einer Vorreiterrolle dabei ist. Und zwar schon seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine.
Und dann kommen wir jetzt zum Kriegsgeschehen im Nahen Osten. Gegen den israelischen Premier Netanyahu liegt ja ein internationaler Haftbefehl vor, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Und dieser Haftbefehl bringt viele Staaten in Schwierigkeiten, die sich eigentlich an internationales Recht und an den Strafgerichtshof gebunden fühlen. Astrid, jetzt musste ein weiteres Land dazu Entscheidungen treffen.
Richtig, nämlich Polen. Denn in Kürze findet der 80. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz statt. Und da stellte sich für Polen die Frage, wäre es vorstellbar, Netanjahu beim Gedenkstättenbesuch zu verhaften? Die polnische Regierung hat nun entschieden, nein, sie will Netanjahu nicht verhaften. Das berichtet unser Korrespondent Jan Palukat.
Die Vertreter Israels inklusive Premierminister könnten sich am Jahrestag der Befreiung des früheren Konzentrationslagers Auschwitz frei bewegen und seien sicher, so Premier Donald Tusk gestern Abend. Seine Regierung habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und einen entsprechenden Beschluss vorbereitet. Eigentlich ist Polen als einer der Vertragsstaaten an den Internationalen Strafgerichtshof gebunden und müsste den Haftbefehl gegen Netanjahu vollstrecken. Im Falle von Auschwitz handelt es sich um eine Ausnahmeregelung, so Tusk. Es lag mir sehr daran, dass dieser Beschluss präzise ist. Er bezieht sich auf die Feierlichkeiten während des Gedenktags zur Befreiung von Auschwitz. Für uns ist auch sehr wichtig, dass Polen nicht zu den Staaten gehört, die die Entscheidungen internationaler Gerichte demonstrativ missachten wollen. Die Achtung solcher Urteile und die internationale Rechtsordnung ist für uns erstrangig. Die EU ist in Sachen Netanjahu uneins. Einige Staaten würden den Haftbefehl anwenden, andere wie Ungarn lehnen ihn ab. Tatsächlich scheint die Frage einer Verhaftung Netanjahus bei Einreise nach Polen eher theoretischer Natur zu sein, denn nach Informationen der Regierung in Warschau wird Israel Ende Januar durch seinen Bildungsminister in Auschwitz repräsentiert sein. Im Konzentrationslager Auschwitz ermordeten und vergasten die Deutschen über 1 Million Menschen, vor allem Juden aus ganz Europa, aber auch zehntausende nichtjüdische Polen, Sinti, Roma oder Kriegsgefangene.
Israels Militär hatte vorgestern mitgeteilt, dass Soldaten die Leiche einer weiteren Geisel geborgen haben. Der 53-jährige Mann war tot in einem Tunnel in der Gegend der Stadt Rafah im Süden des Palästinensergebiets gefunden worden. Schon am Mittwoch äußerte Israels Militär die Besorgnis, dass auch der Sohn des Mannes tot sein könnte. Astrid, das hat sich nun bestätigt.
Ja, es gibt Gewissheit. Israel hat heute mitgeteilt, dass auch der 22-jährige Sohn nicht mehr am Leben ist. Er und sein Vater gehörten zu einer Beduinengemeinschaft. Sie waren wie hunderte andere am 7. Oktober 2023 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden. Und in der Gefangenschaft wurden die beiden getötet. Ihre sterblichen Überreste wurden laut Armee zurück nach Israel gebracht. Noch zwei weitere Kinder des 53-Jährigen waren damals ebenfalls entführt worden. Die Jugendlichen kamen im November 2023 frei im Rahmen eines Abkommens zwischen der Hamas und Israel.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Astrid Rolle aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.